Herzlich willkommen, liebe Studierende. Wir machen heute weiter beim Abschnitt 3 Konfigurationsmanagement Werkzeuge und hier ab der Folie 17. Es geht also um Bildwerkzeuge zunächst mal. Ja, wir fangen wieder mit einem historischen Blick darauf an. Hier habe ich Ihnen mal auf der Folie 17 die Zeitleiste aufgezeichnet, von links nach rechts die Zeitachse mit wichtigen Meilenstein. 1977 kam Make raus, das war das erste Bildtool überhaupt weltweit. 2000 dann Ant und 2008 Maven 3.0. Maven 1.0 kam bereits 2002 raus und 2012 Cradle 1.0 wurde herausgegeben. Was können wir jetzt dazu sagen? Make ist zwar wirklich sehr alt in Informatikzeiträumen, aber es wird ständig weiterentwickelt und ist nach wie vor sehr relevant heutzutage. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der Linux-Kernel nach wie vor mit Make gebaut wird, was ja ein sehr großes Software-System ist mit sehr vielen Abhängigkeiten, wie man sich vorstellen kann. So, Ant ist etwas überholt in der Java-Welt, aber wenn man Ant und den Abhängigkeitsmanager Ivy verwendet, dann ist das weiterhin möglich, das in Kombination zu verwenden. Maven ist moderner als Ant und wird auch immer weiterentwickelt. Allerdings Cradle scheint all diese Ansätze zu schlagen und es sieht wirklich so aus, als ob das die Zukunft ist oder wäre. Machen wir mal weiter. Die Popularität. Zwischen 2010 und 2013 haben wir aufgezeichnet, Maven und Cradle mit zunehmendem Anteil, während Ant und Ivy deutlich gesunken sind in der Popularität. Diese Statistiken beziehen sich auf Java-Projekte. Ja, also zunächst mal sind die Leute von Ant zu Maven gegangen und dann aber direkt weiter zu Cradle. Wir fangen an mit Make. Das war also bis hierhin der Überblick über die Bildwerkzeuge. Jetzt fangen wir historisch entsprechend an mit Make. Richard Stallman und Roland McGrath haben das Werkzeug entwickelt. Es wird aktiv weiterentwickelt. Vom 19. Januar 2020 haben wir die Version 4.3 vorliegen. Es ist in der Linux-Unix-Welt das Standard-Build-Tool, wird für eine große Anzahl von Software verwendet und dort natürlich die wichtigste Programmiersprache in der Linux-Unix-Welt ist C, da der größte Teil des Betriebssystems Linux eben auch in C geschrieben ist. So, es gibt aber auch Portierungen oder Neuentwicklungen in anderen Umgebungen, Betriebssystemen. NMake zum Beispiel ist ein Teil von Visual Studio unter Windows oder das DMake gehört zum Sun Solaris Studio und da wird es zum Kompilieren von Apache OpenOffice genutzt, was ja eine wichtige Bürosoftware wichtige freie Bürosoftware ist. So, wie funktioniert jetzt das Abhängigkeitsmanagement in Make? Genutzt werden Abhängigkeiten und Zeitstempel, also Timestamps. Und darauf aufbauend wird entschieden, welche Teile des Programms jeweils neu gebaut werden müssen. Make arbeitet mit einem deklarativen Ansatz. Was bedeutet das? Man muss jeweils ein sogenanntes Make-File erstellen. In diesem Make-File steht eine Anzahl von Regeln drin. Die sind als Liste aufgeführt. Und diese Regeln werden dann genutzt für die Abhängigkeitsanalyse. Und dazu noch die Zeitstempel natürlich. Ja, und das Ganze ist allerdings plattformabhängig, das ist nicht so schön. Hier Sind andere Tools wie Arndt oder Maven besser? Die sind zunächst mal nicht plattformabhängig. Oder auch dann auf dieses CMake zu gehen. Das ist eine Art Meta-Tool, was einem dann für verschiedene Plattformen verschiedene Make-Files generiert. Das ist also noch eine Abstraktionsstufe dann draufgesetzt, was auch wieder nicht so schön ist, also wenn man die Anzahl der Abstraktionsstufen hochtreibt. Aber es erleichtert einem die Arbeit, um mit Make über mehrere Plattformen zu arbeiten. Zumindest ist das eine pragmatische Lösung, um diesen Schwachpunkt abzumildern. Ja, wir schauen gleich mal auf ein Beispiel Make-File hier. Wie sieht jetzt die Grundsyntax einer solchen Regel in einem Make-File aus? Also wie das allgemeine Schema habe ich Ihnen hier mal angegeben. Ein Ziel oder mehrere Ziele, dann der Doppelpunkt, dann die Abhängigkeiten. Also wovon ist dieses Ziel oder sind diese Ziele abhängig? Und dann ganz charakteristisch und wichtig, dass der Tabulator, das Tabulatorzeichen und dann die Kommandos, die ausgeführt werden sollen. Worum geht es jetzt hier? Ja, in der ersten Regel, edit ist also von diesen Objekt, von diesen 8 Objektdateien abhängig. Dieser Backslash bedeutet nur, dass das in der neuen Zeile weitergeht. Und nach dem Tab dann dieses Link-Kommando, also wird praktisch der C-Compiler aufgerufen. Mit minus O wird also dann nur dieses Linken ausgeführt. Edit wird mit diesen 8 Objektdateien verlinkt. Und das ist klar, um das Edit zu bauen, muss ich also das alles vorliegen haben. So, die nächsten Regeln sind Kompilierungsregeln in dem Fall. Die jeweilige Objektdatei wird jeweils aus der entsprechenden C-Quelldatei und den C-Header-Dateien generiert. Das kann man so aufschreiben. Und die letzte Regel ist was Besonderes. Also einen Clean kann man machen. Der Aufruf würde dann mit Make Clean erfolgen. Das ist auch was sehr Typisches. Hier ist also der mittlere Teil Abhängigkeiten leer gelassen. Es gibt keine Abhängigkeiten. Nach dem Tabulatorzeichen dann nur der Befehl, das ist das Löschkommando rm für remove und dann die edit und das wäre dann die ausführbare Datei und die 8 Objektdateien angegeben. Der Backslash ist wieder nur der Zeilenumbruch, dass das mit zu diesem Remove-Kommando, zu diesem Löschkommando dazugehört. Ja, wie wird das jetzt angewandt? Wie mit dieses Beispiel Makefile, wie kann man damit arbeiten? Die einfachste Ausführung ist die Eingabe eines Make ohne jegliche Parameter. Dann wird einfach die ausführbare Datei Edit erstellt, basierend auf den 8 Objektdateien. Und diese wiederum hängen hier von 8 C-Quelldateien und 3 C-Header-Dateien ab. Und das ist eine ganz typische Struktur von C-Programmen, dass man das also in Punkt C-Dateien und Punkt H-Dateien aufteilt, den Quellcode. Dann kann ich natürlich das Folgende machen: Make clean. Da wird die ausführbare Datei Edit gelöscht und auch die 8 Objektdateien werden mitgelöscht. Das hatten wir gerade schon gesprochen. Aber ich kann auch solche Sachen machen wie Make Command.o. Hier wird dann dieses Ziel rausgesucht. Dafür gibt es eine eigene Regel. Ja. Aus der C-Quelldatei Command C und 2 Header-Dateien wird sie erstellt. Die Objektdatei wird erstellt. Und das ist ja dann ein Zwischenschritt für die Kompilierung. Das ist dann also für die Erstellung der ausführbaren Datei Edit, dass das nur noch zusammengelinkt werden muss. Für die anderen 7 Objektdateien ist die Syntax Semantik völlig analog. Das dürfte dann nicht mehr schwer zu verstehen sein, wenn man das eine verstanden hat. Und was wir an dieser Stelle schon mal mitnehmen können, die generelle Semantik sieht also so aus: Führe ein oder mehrere Kommandos aus, falls mindestens eine Abhängigkeit neuer ist als das Ziel oder das Ziel nicht existiert. Ja, also wenn es noch gar nicht da ist, muss ich es natürlich erstellen, das Ziel. Wenn es schon da ist, muss ich es nur erstellen, wenn irgendeine Abhängigkeit neuer ist als das Ziel. Erreicht, wenn es das für mindestens eine zutrifft, dann muss ich also auch neu bauen. Ja, das dürfte gut nachvollziehbar sein. Das ist wirklich vernünftig, das so zu machen, die generelle Semantik das so zu regeln. Ja. Diese einführende Make-Datei hat nun auch noch ein paar Schwachstellen und ich kann das verbessern. Ich kann sie übersichtlicher gestalten, die Erweiterbarkeit, Änderbarkeit verbessern. Änderbarkeit ist ja das zentrale Qualitätskriterium von Software und so ein Make-File ist natürlich auch Software. Es gehört ja einfach in die deklarative Programmierung. Wir geben ja eine Regelmenge an. So, was kann man machen? Wir können erstmal Variablen einführen. Variablen sind ein ganz klassisches Rezept, ein ganz klassischer Ansatz in allen höheren Programmiersprachen, allen halbwegs komfortablen höheren Programmiersprachen. Ja, wir führen uns also eine Variable Objects ein und definieren uns die oben so, dass diese 8 .o-Dateien als Objects bezeichnet werden können. Denn ich brauche sie bei dem Edit-Befehl sowohl bei den Abhängigkeiten als auch dann in dem Ausführungsteil, in dem CC-Kommando. Damit habe ich weniger Redundanz drin und es ist vielleicht auch übersichtlicher und natürlich auch besser änder- und erweiterbar. Dann sieht das Ganze so aus. Eine dritte Stelle, wo ich das wiederverwenden kann, ist der Löschbefehl beim Clean unten. Da muss ich ja auch dann diese 8 Objektdateien momentan löschen. Und jetzt kann aber meine 9. Objektdatei dazukommen, eine 10. und so weiter. Und dann muss ich das nur oben bei der Variablen-Definition anpassen. So, es ist weniger Tipparbeit und es ist besser wart- und erweiterbar, können wir zusammenfassend sagen. Also die Variablen haben uns schon mal was gebracht. Man kann aber noch weiter gehen, wie können wir dieses Make-File weiter verbessern. Es können implizite Regeln genutzt werden. Wie ist denn das zu verstehen? Naja, das Make-File weiß als ein Standardrezept, dass ich, wenn ich eine .c-Datei in eine Objektdatei .o kompilieren möchte, dass ich dafür den C-Compiler aufrufe mit cc-c, den entsprechenden Dateinamen .c-o, Dateiname .o. Das ist einfach ein Rezept und das brauche ich dann nicht mehr mitzuschreiben. Dadurch wird mein Makefile viel kürzer und übersichtlicher. Ich habe diese lästigen Zeilenumbrüche nicht mehr, kann das alles jeweils in eine Zeile schreiben und muss nur noch die Header-Dateien angeben als Abhängigkeiten mit diesem Benennungsschema. Erleichtere ich mir also sehr die Arbeit und es wird viel übersichtlicher, sodass dann so aussehen kann. Jetzt gibt es noch eine weitere Besonderheit. Dieses Punkt Phony Clean hier unten, diese Zeile. Ja, es wird hiermit ein Sonderfall abgedeckt im Sinne eines defensiven, sauberen Programmierstils. Eine Datei kann ja theoretisch auch clean heißen. Das mag jetzt ein bisschen exotisch sein, aber es ist erstmal nicht völlig verboten, eine Datei auch clean zu nennen. Und dann würde das ja bedeuten, dass dieses clean auf die Datei wirkt. Und wir wollen aber, wenn ich make clean aufrufe, nicht so eine Datei neu bauen, sondern wirklich diesen Löschbefehl ausführen. Und deswegen trage ich hier mit dieser .phony-Zeile ein, dass clean diese Sonderbedeutung haben soll. Wenn ich das weglasse, könnte er sonst so eine Datei clean mitstellen. Und ich kann noch einen Schritt weiter gehen. Dann sehen wir auf der nächsten Folie. Ich kann nämlich noch weiter gehen, indem ich Regeln mit gemeinsamen Abhängigkeiten aufschreibe, statt mit gemeinsamen Zielen. Und das ist also jetzt genau die umgekehrte Analyse. In welchen Zeilen tritt überall S.H auf? Und da ist die Antwort bei allen. Und bei allen kann ich natürlich mit dieser Variablen Objects zusammenfassen und dann schreibe ich Objects. Alle Objects sind von devs.h abhängig. Dann muss ich mir raussuchen, was ist von comment.h abhängig. Da stoße ich dann darauf, was tritt bei genau dreien auf. kbd.o, comment.o und files.o. kbd für Keyboard sicherlich. Und das buffer.h, hierfür brauche ich vier Stück. Genau vier display.o, insert.o, search.o und files.o. Damit wird mein Mailfile noch kompakter. Jetzt, das ist zunächst mal ein Vorteil, es ist ein bisschen Geschmackssache, es ist nicht unbedingt ein genereller Vorteil. Die Lesbarkeit könnte ein bisschen drunter leiden. Und es ist aber eine Variante, also man kann überlegen, ob man das so gestalten möchte. Das wird, also so mächtig ist Make jedenfalls, dass das auch unterstützt wird. Dieser Ansatz. Gut, das war's zu Make. Machen wir weiter mit Arndt. Gibt es in etwa seit der Jahrtausendwende. Wird auch aktiv weiterentwickelt. Die 1.10.7 haben wir. Der Name ist ein sogenanntes Apronym, Another Neat Tool. Und da steckt wieder so eine Metapher, so ein Bild dahinter. Arndt ist ja die Ameise, Englisch. Und Ameisen sind kleine Tiere, die Großes leisten oder Großes leisten können. So, Ende der 90er Jahre war ja Java stark im Kommen und man hat also gesehen, ja, genauso wie in der Linux-Unix-Welt, Make, brauchen wir jetzt auch so ein Build-Tool. Und da hat man dieses Arndt entwickelt. Ja, man braucht die GDK dafür. Und es ist plattformunabhängig konzipiert. Das ist eine schöne Sache. Und das Ganze läuft mit XML-Dateien. Seit 2004 gibt es einen Abhängigkeitsmanager IV dazu. Das ist eine extra Datei IV.xml. Dann, da kommen wir noch drauf. Zunächst mal die Architektur von Arndt. Sieht also so aus. Ich brauche ein Arndt-Installationsverzeichnis. Dort gibt es dann ein Startskript, Arndt-Bibliotheken, externe Bibliotheken. Und das wird dann alles ausgeführt von so einem Arndt-Build-Skript, Build-XML heißt das. Wie ist das generell aufgebaut? Das oberste Element beschreibt ein Projekt. Dann kommen die Schritte in Form von Zielen, das sind diese Targets. Der Name des auszuführenden Ziels wird Arndt als Parameter übergeben. Jedes Ziel besteht aus einer oder mehreren Funktionen, das sind sogenannte Tasks, und die sind in Java geschrieben, damit ist es sehr mächtig und sehr allgemein erweiterbar. Diese Funktionalitäten werden von Arndt selbst oder von externen Bibliotheken geliefert. Man kann auch mit Datentypen arbeiten, also es ist wie eine eigene Programmiersprache. So, es geht Name Wertpaare, weil das ist ein sehr simpler Ansatz oder man kann auch mit komplexen Datentypen arbeiten. Hier mal ein Beispiel wieder. Also Sie sehen schön diese Textstruktur, diese XML-Tags. Description, Beginn- und Endetag, eine Testumgebung für Java-Applikationen, ja, zum Beispiel und so weiter. Dann, wie kann ich Properties definieren? Wir möchten keine festcodierten Werte haben. In C-Programmierung würde man dafür eine Konstante oder einen Define nehmen. Ja, und die Konstanten hier lassen sich also in Form von Properties definieren. Gelten global im ganzen Skript und das macht man so. Also zum Beispiel Property File ist gleich Dateiname. Damit kann man jetzt Properties auch aus einer Datei laden. Der Zugriff auf Werte erfolgt mittels des Dollarzeichens und so einem geschweiften Klammerpaar. Es gibt auch ein paar vordefinierte Properties. Was gibt es da zum Beispiel? BaseDir, Arndt.file, der Pfad des Build-Skriptes, Arndt-Version, Arndt-Project-Name, Arndt-Java-Version und auch die Java-System-Properties, also User.home zum Beispiel. vordefinierte Tasks. Da gibt es also auch schon eine ganze Palette, die zur Verfügung stehen. Java C, Copy, Delete, Make, DLJ, Unit, Move, Exec, Zip, CVS, Mail oder Replace. Ich kann also gut automatisieren hier zum, bis hin zu relativ ziemlich High-Level-Funktionen wie das Versenden von Mails. Ja. Allerdings wird der generelle Ansatz der Plattformunabhängigkeit mindestens an einer Stelle verletzt, bei dem Exec, wo Systemprogramme ausgeführt werden können. Und das ist dann nämlich nicht mehr so plattformunabhängig. So, hier mal ein Beispiel für so ein Init-Ziel, Target Name Init. Da sieht man also, dass ein Verzeichnis angelegt wird und das heißt dann, wo dieses bin verwendet wird. Da wird ja so ein Eigenschaftswert, ein Property verwendet. Hier können wir einen weiteren Ausschnitt sehen. Ist auch kommentiert, sodass das ganz gut nachvollziehbar sein müsste. Wie kann ich jetzt Dateien auswählen? Über sogenannte Filesets. Und das geht mit Patternsets und oder Selektoren, sogenannten Selektoren. Patternset, hier habe ich die beiden Schlüsselworte include und exclude, wo ich jeweils Suchmuster angeben kann. Damit kann ich also mengentheoretisch eine Order-Operation, also oder Vereinigungsmenge unterstützen, beziehungsweise dann auch mit dem Exclude eine Differenzmenge, etwas wieder etwas ausschließen. Wie starte ich jetzt so ein Unscript in Eclipse? Naja, run as unbuild ist unterstützt, wenn installiert ist. Und da kann es ein paar Statusmeldungen geben, kann so aussehen. Und wir kommen zu einer kurzen Beurteilung von diesem Ansatz. Sehr flexibel, Sie haben alles unter Kontrolle. Es ist weitestgehend plattformunabhängig. Eine Ausnahme haben wir uns angeschaut, das war dieses Exec. Es ist speziell für Java, also für Java-Software. Und hier werden einige zulässige Annahmen getroffen, die müssen dann nicht mehr explizit angegeben werden. Ja. Das hat auch ein paar Nachteile sicherlich. Es nutzt nämlich XML und das würde damit ein schwer lesbarer und langer Code. Es ist keine Programmiersprache und speziell hat man Probleme bei der bedingten Ausführung. Das ist möglich, aber nur mit Kunstgriffen, also mit Workarounds. Direkt unterstützt wird die bedingte Ausführung nicht. Das möchte man aber ziemlich häufig haben. So, das sollte eigentlich unterstützt werden. Das ist ein Schwachpunkt. Ja, man kann natürlich auch. Und das unterstützen viele Entwicklungsumgebungen, sich Unskripte automatisch durch solche IDEs generieren lassen. Ja, jetzt kann es aber auch sein, dass Sie mal Ihre IDE wechseln wollen und dann müssen Sie manuell analysieren, wie das jetzt noch passt und so. Und solche automatisch generierten Skripte von der IDE werden im Durchschnitt noch länger und umständlicher, da sie ja dann generisch gehalten werden müssen. Und dieser hohe Grad an Allgemeinheit wird im Allgemeinen durch höhere Komplexität erkauft. So, hier gibt es einen Kommentar an einer englischsprachigen Quelle dazu. Letztendlich ist die Hingle-Bracket Text zu Zahlen das spielt also auf diese XML-Sprachkonstrukte an mit diesem Beginn- und Endetext, dass es sehr aufgeblasen, sehr umständlich wird. So, also das oben waren drei Vorteile und auch drei Nachteile. Wir machen weiter mit Maven. Das ist also kurz nach Ant rausgekommen, 2002, und wird auch aktiv weiterentwickelt. Die 3.6.3 ist die aktuelle Version. Es ist besonders für Java-Projekte geeignet. Sie brauchen wieder eine GDK und es ist ein modellbasierter deklarativer Ansatz. Zentral ist hier eine Datei namens pom.xml im Projektverzeichnis. Dann werden noch weitere benötigte Bibliotheken nach Bedarf nachgeladen in Maven Repositories. Man muss den Bildprozess nur auf der obersten Stufe anstoßen und dann Es basiert das alles automatisch. Wir haben einen sehr hohen Automatisierungsgrad hier. Und im Sinne von Continuous Integration, Continuous Deployment und so weiter, Continuous X, allgemeiner gesagt, werden hier auch Tests und Dokumentation gleich mit unterstützt. Ein Motto von Maven ist, das kann man sich hier gleich mal merken, deswegen auch hier rot hervorgehoben, Konvention vor Konfiguration. Die Architektur von Maven sehen Sie hier. Möchte ich nicht näher darauf eingehen, aber wieder mit so einem lokalen Repository wird gearbeitet. Das lokale Repository sieht man jetzt hier auf der nächsten Folie nochmal deutlicher. Und erst wenn was nicht in dem lokalen Repository vorliegt, muss also aufs Internet zugegriffen werden, wo dann aus der Maven Central was nachgeladen wird. Damit brauche ich die JAR-Dateien der Bibliotheken nicht mehr im Projekt selbst. Das ist also ein Vorteil. Und die Abhängigkeiten werden transitiv gemanagt. Das werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Und neue Versionen an der Bibliothek werden automatisch unterstützt. Wenn man jetzt mit einem Repository Manager arbeitet, in einem Firmennetzwerk, Corporate Network, dann das wieder Vorteile haben. Letztendlich wird ein Proxy hier zwischengeschaltet. Ja? Im Unternehmen ist das wichtig, aus Sicherheitsgründen und IP-Gründen, also Intellectual Property, geistiges Eigentum. Eine Firma möchte häufig eine Firmenpolicy realisieren, dass die könnte zum Beispiel so aussehen, dass nur offiziell freigegebene Software benutzt werden darf. Ja, und diese Maven Central wäre ein potenzieller Flaschenhals. Und wenn man das so macht, hat man weniger, es ist die Gefahr geringer, dass das zu einem Flaschenhals wird, da hat man weniger Abhängigkeit davon. Das sind Vorteile. Bei den Abhängigkeiten gibt es die sogenannten GAV-Koordinaten. Ja, das wird also in Archiven abgelegt. Ja, RR, WR oder ZIP. Und was bedeutet dieses GAV jetzt? Group Artifact Version. Group ID fangen wir an, also das ist die Organisation. Orchibernate, Log4u, OrgSpring Framework Boot hier als Beispiele. Artifact-ID, das ist der Projektname. Hibernate Tools, Log4u, Spring Core als Beispiele. Und dann die Versionsnummer 100231 Snapshot oder 436 Final. Also es sind nicht nur Ziffern oder Zahlen, es kann auch sowas wie Snapshot oder Final auftreten. Und der Typ ist die Art des Containers, das hatten wir oben jetzt schon erwähnt. Das wird dann auch nochmal angegeben. Das wäre eine Art vierte Sache, aber zunächst mal sind es die GAV-Koordinaten Group Artifact Version. Jetzt dieses transitive Abhängigkeitsmanagement, wie kann man sich das vorstellen? Hier mal ein Beispiel aufgezeichnet. Es gibt also ein Projekt, das ist hier die Wurzel des Abhängigkeitsbaumes. Dann gibt es direkte Abhängigkeiten. Das sind also die direkten Sohnknoten des der Wurzel und dann können die wiederum von anderen abhängig sein. Das ist hier mal aufgezeichnet. Ja, Sie müssen, also die gute Nachricht ist, Sie müssen nur die direkten Abhängigkeiten angeben, spezifizieren und damit haben Sie weniger Aufwand. So, jetzt schauen wir uns mal B an. Hier tritt ein Versionskonflikt auf. Ne? B, das Projekt in der Version 1.0.0 ist direkt von der 0.0.8 abhängig und über E und H ist es indirekt auch von B in der Version 1.0.0 abhängig. Wofür wird sich jetzt hier entschieden? Für die 0.0.8. Und zwar nicht, weil es die neuere oder die ältere Version ist, sondern weil es näher am Projektknoten dran liegt. Also der Abstand zum Projektknoten zählt hier und der ist ja 1 versus 1, 2, 3 und 1 ist kleiner als 3. So, bei F ist es jetzt komplizierter. Warum? Ich habe hier jetzt sogar dreimal, dass das F auftritt. Das ist die erste Komplikation, das ist aber noch nicht so schlimm. Und die liegen alle im Abstand 2, also in der Weglänge 2 in diesem Abhängigkeitsgraphen vom Wurzelknoten, vom Projektknoten aus. Und jetzt tritt ja 0.1.3.1.0.0 und 2.2.0 als Version auf bei dem F. Ja, und was wird hier einfach genommen? Diejenige, die zuerst gefunden wird. Und das ist ja nun nicht besonders deterministisch, welche jetzt zuerst gefunden wird. Das kann auch am Netzwerk zum Beispiel liegen, was da schneller gefunden wird. Und hier würde sich mal für die 0.1.3 entschieden werden. Wir machen weiter. Maven, wie kann man sich das sauber installieren? Voraussetzung ist erst einmal, dass die GDK in der aktuellen Version sauber installiert ist. Das kann man mal mit Java Leerzeichen minus Version überprüfen. Und da sollte so eine Art Ausgabe hier kommen. Jetzt kann ich mir auch nochmal hier Java Home anzeigen lassen, sollte auch so eine GDK-Version gesetzt sein. Dann lade ich mir das Maven-Archiv runter über diese URL hier. Und jetzt muss noch etwas gesetzt werden. Die m2 underscore home-Variable, Systemvariable, muss ich auf dieses Installationsverzeichnis setzen. Und diese Maven Home backslash bin trage ich dann am Anfang bei der Umgebungsvariablenliste mit ein, vom Path, der Umgebungsvariable Path. Am Anfang trage ich das mit ein, dass das also gefunden wird. Der erste Test dann mit einem MVN-V sollte sowas in der Art auch rauskommen. Das Ganze kann ich auch in Eclipse einbinden. Das ist hier nochmal als kurzer Screenshot gezeigt. Und dann hier, wird das hier mit erscheinen im Kontextmenü dann Maven. Jetzt mal als Einführungsbeispiel ein Hello World mit Maven. Wie wird das aussehen? Es gibt immer eine feste Projektstruktur mit Maven. Hier sehen Sie schon mal diese POM-XML, dann SRC für Source, Main und Test und dann Target noch. Dort sollen also dann die ausführbaren Artefakte reingeschrieben werden in Target. So, es gibt mehrere standardisierte Phasen im Maven-Build-Prozess, zum Beispiel sowas wie Compile-Test oder Package. Package wäre das Deployment. Build-Ziele sind jeweils zugeordnet und es wird meistens nur ein Teil abgearbeitet. Wie kann ich es dann aufrufen? Also MVN für Maven und Compile eben dieses Ziel. Ich möchte kompilieren, würde MVN Maven bedeuten. Alle übergeordneten Phasen des Lebenszyklus werden ausgeführt, wenn das nötig ist, wenn das für nötig erachtet wird mit den Abhängigkeiten. So. Also hier wird dann das Maven Compiler Plugin geladen und ausgeführt. Dann Maven Compile wird ausgeführt. Und gegebenenfalls wird also, werden also weitere Sachen runtergeladen. Das wird also in dem Maven Repository verwaltet und dann dort in den Bildprozess mit eingebunden. Unsere POM-XML soll mal so aussehen. Das ist also aus einem Buch hier übernommen im Wesentlichen. Zeichensatzkodierung muss ich hier mal mitsetzen auf UTF-8, in dem Fall damit. Also wenn ich es auf UTF-8 setze, bin ich plattformunabhängig. Die Version des Maven-Compilers 1.6, Domäne des Herstellers, Domainname des Herstellers in umgekehrter Reihenfolge. Typ des Artefakts als Jar, Name und URL. Dann Liste der beteiligten Entwickler. Ja, alles hier als XML mit den Tags angegeben. So, Hello World.java. Ja, das ist einfach eine Klasse. In dieser Klasse haben wir eine Public-Methode say hello, das ist ein Void ohne Rückgabewert. Und dann mache ich einfach System out print Hello World. Ja. Hier ist eine minimale Hello World Klasse ohne Einstiegspunkt mit nur einer einzigen Methode und einer sehr trivialen Methode mit nur einer Ausgabezeile, wo also an der Konsole so ein Hello World ausgegeben werden soll. Trotzdem ist MVN Package bereits möglich. Kompilieren und erstellen einer Auslieferungsdatei. Warum denn nicht? Dann könnte ich schon zufrieden sein, aber natürlich auch bei sowas Trivialen kann ich Fehler machen. Im Allgemeinen sollte ich also meine Software testen. Testen ist sehr wichtig. Also ergänze ich hier unter der Source diesen Testzweig und dann brauche ich dann ein Hello World Test.java. Ja. Wie könnte so ein Hello World Test.java aussehen? Das ist jetzt in JUnit Unit geschrieben, deswegen hier diese Importe für die JUnit Sachen. Before Test After. Ich muss vorher mein Out auf den Print Stream setzen. After setze ich das wieder zurück. Mit einem Cleanup mache ich, indem ich das wieder auf Null setze. Und jetzt Test C. Hallo, was überprüfe ich da? Ich muss mir erstmal so eine neue Klasse anlegen. Dann rufe ich in auf der angelegten Instanz diese eine Methode sayHello auf. Und jetzt muss ich überprüfen, dass Hello World wirklich im Outstream als String interpretiert, also durch die Konvertierungsmethode toString, ob das wirklich auftritt. Also ich muss sicherstellen, assert equals, dass das gleich ist. So, und jetzt muss ich noch ergänzen, am Ende dieser POM-XML, ich habe eine zusätzliche Abhängigkeit, eine neue Abhängigkeit zu JUnit, hier mal in der älteren Version 4.11 angegeben, aber das würde völlig genügen schon für das Beispiel. Ja, jetzt lasse ich das laufen, MVN Package, und was kommt da? Es läuft sauber durch, keine Failures, Errors, nichts übersprungen, alles hervorragend in Ordnung. Ja, damit ist also auch dieses JUnit gut unterstützt. Jetzt kann ich aber auch mal was probieren, dass ich einen Tippfehler reinmache. Zum Beispiel dieses Leerzeichen bei Hello World vergesse. Das ist ein nächstes Experiment. Und da sollten Sie mal ausprobieren, was dann für eine Meldung kommt, wenn Sie so eine minimale Änderung an Ihrem Quelltext machen und dann wieder ein Package aufrufen. Was passiert dann? Das als Anregung, was Sie mal probieren sollen. Gut, wir kommen zu einer zu Maven, zur Ergänzung und zu einer kleinen Bewertung. MVN Clean, Löschen aller generierten Artefakte gibt es. Javadoc, Doppelpunkt Javadoc. Sie können sich hier eine Javadoc-Dokumentation erstellen lassen, Test für die Modultests. Und das ist ein sehr mächtiger Ansatz der Bildveranwaltung für die Java-Welt. Konvention vor Konfiguration hatten wir schon gesagt. Der ganze Lebenszyklus inklusive Test und Dokumentation wird abgedeckt. Und es gibt aber eine Abhängigkeitsverwaltung, die ist automatisiert, aber auch umstritten. Ich habe mal noch eine Quelle hierzu angegeben. Die Anpassung für Spezialfälle ist zum Teil recht kompliziert, recht schwierig. In diesen Fällen kann man es mit AND kombinieren. Das sind wieder dann die Stärken von AND und dann ist es ganz gut. Aber dann hat man halt zwei verschiedene Tools, was vielleicht so eine Heterogenität ist, auch nicht so schön. Was wir aber weiterhin haben, wie bei AND, ist das XML-Problem. Was also Schwächen bezüglich Lesbarkeit im Umfang sind. Man kann aber zumindest eins machen, man kann sich hierarchische POM-Dateien erstellen. Es ist also eine Wiederverwendung möglich, sodass das Problem etwas abgeschwächt wird. Kommen wir schließlich noch mit einem kleinen Ausblick auf Gradle, das modernste der hier vorgestellten Tools seit 2012, aktuelle Version 6.0 vom 8. November 2019. Und hier ist jetzt das neue Motto, Konvention ist gut und ebenso Flexibilität. Es vereint die guten Ansätze jeweils von Maven und AND. Es wird eine eigene Ausdrucksprache, domänenspezifische Sprache genutzt, GSL, es ist also nicht mehr XML-basiert. Anfangs hat es sich noch auf Ivy wie Maven gestützt, aber später wurde dann ein eigener Manager für die Abhängigkeitsverwaltung eingeführt. Von Google wird es für das Android Operating System genutzt seit 2013. Einfaches Beispiel für so eine Bild.gradle-Datei sieht so aus. Man muss oben die Plugins angeben, die verwendet werden sollen, also Checkstyle, Finebugs, BMD und Java hier. Das sind alles statische Checker für die Softwarequalität, also statische Qualitätssicherung sind die drei als Checkstyle, Finebugs und PMD. Die möchte ich alle drei verwenden. Repositories geben wir an die Version und dann die Abhängigkeiten hier unten. So. Gradle Task -all liefert uns eine Liste aller Tasks, die ausgeführt werden können. Und dann kann man nochmal rumspielen. Also das wäre der Einstieg, wie man die Übersicht bekommt. Wir kommen zu einer Zusammenfassung, zunächst mal zum Versionsmanagement. Ja, Subversion ist seit mehr als 15 Jahren etabliert, allerdings hat der verteilte Ansatz vor ein paar Jahren den zentralen Glaube geholt. Git und Mercurial wird inzwischen standardmäßig zumindest bei den meisten neuen Projekten eingesetzt. Vorteile sind zu nennen, viele also wenn Sie ein einfaches Merge haben, ist eine Rechteverwaltung mit dabei, Sie können offline arbeiten, ist robust. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, die aber von den Vorteilen im Allgemeinen überwogen werden. Also dieses einfache Branching kann dazu führen, dass es zu viele Zweige gibt. Das Netzwerk wird anfangs stärker beansprucht, dass ich mir den gesamten Abhängigkeitsgraphen runterladen muss. Oder es kann auch unübersichtlich werden, weil man dann so viele Repositories hat. Naja, da wird dann natürlich wieder versucht, so einen goldenen Mittelweg zu finden, also mit so einem Crossover aus verteiltem und zentralen Ansatz. Bei den verteilten Ansätzen kann man ja trotzdem ein offizielles Repository bekannt geben, eine Art Golden Master. Und wenn man das hat, dann hat man so einen zentralen Einstiegspunkt, dann werden aber alle anderen Vorteile vom verteilten Ansatz mit übernommen. Eine Zusammenfassung zu den Bildwerkzeugen. Hier ist es sinnvoll, in die C, C++ und Java-Welt zu unterscheiden. Make und seine Derivate sind der Standard in der C, C++-Welt und bei der Java-Welt haben sie viele Möglichkeiten. Da haben wir diese Achse, diesen Trade-off zwischen Flexibilität und Konvention. Je weniger Flexibilität haben, desto mehr haben sie Konvention. Je weniger Konvention sie haben wollen, desto mehr haben sie Flexibilität. Die beiden Extreme sind hier Ant und Ivy mit sehr viel Flexibilität und Maven mit sehr wenig Flexibilität. Und der goldene Mittelweg oder Kompromiss ist jetzt Cradle, das neueste der drei Tools, was auf einer eigenen DSL arbeitet und auch genauso wie Maven den Lebenszyklus, den vollen Lebenszyklus mit unterstützt. Also wir merken uns nochmal, das Motto von Cradle ist Konvention ist gut und ebenso Flexibilität. Eine abschließende Tabelle noch, welches Werkzeug wofür? Ich unterscheide hier zeilenweise Java und C++, C++ Projekte und ich unterscheide auch jeweils noch in kleine und große Projekte. Ja, für kleine Java-Projekte würde Subversion vollkommen genügen nach wie vor, Bildverwaltung mit Ant vielleicht. Dagegen für große Java-Projekte, Mercurial Git und Maven und Gradle werden als Bildverwaltung zu empfehlen. Versionsverwaltung bei kleinen C, C++-Projekten Subversion, bei großer und in der Bildverwaltung dann gehen um Make. Große C, C++-Projekte nehmen wir genauso, Mercurial Git und Bildverwaltung ist nach wie vor Make, da haben wir eigentlich nur das eine zur Auswahl. Letzte Folie noch. Links, Quellen, Literaturhinweise und damit sind wir für heute durch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.